wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Und ich muss euch sagen, ich habe mich schon auf diese Predigt gefreut. Wir kommen jetzt zu einer Predigtreihe mit einem Thema: Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Und das sind dann drei Predigten. Das hängt damit zusammen, dass Kapitel 8, Vers 12 bis zum Ende die eine ist, und das Kapitel 8 hat 59 Verse, und dann kommt direkt hinterher Kapitel 9, wo Jesus einen Blindgeborenen heilt, und das sind nochmal 41 Verse. Also das sind drei Abschnitte dann in der Predigt, und ich habe das so aufgeteilt: heute Vers 12 bis 36, und dann das nächste Mal, wenn ich im November da bin, das ist dann am 10.11. den Rest vom Kapitel 8. Und dann haben wir die herrliche Geschichte, wie Jesus einen Blindgeborenen heilt und wie der aus der Synagoge rausgeschmissen wird, weil er nicht sagen will: Gott hat mich geheilt und Jesus ist ein Sünder. Dazu ist er nicht bereit, und er wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Also es sind drei spannende Texte, und die sind auch von ganz großer Wichtigkeit für das Verständnis vom Johannesevangelium. Das ist ein Schlüsselereignis. Es gibt das andere Schlüsselereignis. In Kapitel 6 hatten wir mit der Speisung der 5000. Und dieses ist auch ein Schlüsselereignis mit der Heilung des Blindgeborenen in Kapitel 9. Und die beiden sozusagen sind nur umgedreht. In Kapitel 6 war zuerst die Speisung der 5000. Und dann erklärt Jesus, was das Zeichen meint: Ich bin das Brot des Lebens. Und hier ist es umgekehrt. Erst sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und dann tut er das Zeichen, was diese Behauptung, diese steile Behauptung unterstreicht und in gewissem Sinn unwidersprechlich macht. Niemand hat jemals einen Blindgeborenen gesund gemacht. Das geht nicht. Es sei denn, Gott wirkt. Okay, macht euch also fertig für drei Predigten. Und wir fangen heute an mit Kapitel 8, Vers 12 folgende. Ich möchte auch noch was sagen, bevor ich jetzt das lese, zum Gemeindeseminar Bibel und Geschichte. Die Bibel, wenn man überlegt, was ist das Thema der Bibel, was alles durchzieht? Welches Thema der Bibel sozusagen, könnte man sagen, das ist das Hauptthema von der ganzen Bibel. Und das ist die Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte. Das fängt schon in 1. Mose an. Ihr erinnert euch an mein Gemeindevisionar zum ersten Buch Mose. Und das vollendet sich in dem letzten Buch der Bibel, in Offenbarung. Deswegen habe ich damals auch den Bogen gespannt. Nun ist aber interessant, dass die Heilsgeschichte sich auf dem Hintergrund ganz realer menschlicher Geschichte ereignet. Und das ist deswegen Berührungspunkte mit der Heilsgeschichte zur säkularen, normalen Weltgeschichte gibt. Und das ist das Thema von diesem Seminar. Im Rahmen der historisch-kritischen Methode und des historisch-kritischen Bibelverständnisses hat man die Geschichte der Bibel verworfen. Deswegen lernen viele Leute, wenn die Theologie studieren an irgendeiner Uni oder irgendeiner Hochschule, lernen die normalerweise, die Geschichte der Bibel ist nicht glaubwürdig. Israel ist nie in der Form in Ägypten gewesen. Der Exodus hat sich nie so ereignet, dass sie aus Ägypten, aus der Sklaverei gerettet worden sind. Das Schilfmeer ist nie geteilt worden, und sie können sofort fahren. Jeder, der Theologie studiert, kann euch sagen, das stimmt, was ich sage. Normalerweise wird die Geschichte der Bibel kritisch dekonstruiert, sie wird abgebrochen. Und deswegen dachte ich, kann man, wenn die Heilsgeschichte so das Rückgrat der ganzen Bibel ist, dann ist es sinnvoll, sich mal dem Thema Bibel und Geschichte zu widmen. Und das machen wir in diesem Gemeindeseminar. Ich wähle dabei vier Bücher aus. Also Bücher ist, das erste ist die Bücher Mose und die Geschichte. Das mache ich sozusagen als Block vom Pentateuch. Dann Könige, ersten, zweiten Könige. Und dann, das sind zwei Bereiche aus dem Alten Testament. Und dann nehme ich Johannes. Deswegen sage ich das jetzt. Johannes Evangelium. weil da ist auch Geschichte drin und ihr werdet sehen, wie die Geschichtsinformationen, wenn er etwas datiert, zum Beispiel Kapitel 7 war das Laubhüttenfest, ja, das ist eine geschichtliche Aussage. Man weiß genau, in welchem Monat das war. Und dieses Kapitel 8 ist auch noch, hängt damit zusammen. Kapitel 7, 8, 9 und 9, das sind drei Kapitel, die alle mit dem Laubhüttenfest zusammenhängen. Und wenn man weiß, was das bedeutet und wann das war, versteht man viel besser, was da drin ist. Und dann nehme ich noch die Apostelgeschichte. Das sind zwei geschichtliche Bücher aus dem Neuen Testament und dann Könige ist ein Werk im Verständnis der Juden und auch der Pentateuch ist eine Einheit. Und da gehe ich auf die Geschichte ein. Okay? Und es ist halt interessant, dass man zu all diesen Büchern echt auch Parallelen ziehen kann zur säkularen Geschichte. Das hängt mit der Archäologie zusammen. Und ihr werdet staunen, wie viel Infos es da gibt aus Mesopotamien, aus Ägypten und aus dem alten Vorderen Orient. Okay, habe ich euch jetzt ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Das war mein Werbeblock. Das war noch nicht die Predigt, ja. Und jetzt kommt die Predigt und ich lese jetzt gleich den Anfang. Und wir haben hier in Kapitel 8 mit diesem ersten Vers schon die Zusammenfassung von Kapitel 8 und 9. Es ist hier, nun sprach Jesus wiederum zu ihnen mit den Worten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir beständig nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Daraufhin sagten die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis über dich selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete ihnen wie folgt, auch wenn ich Zeugnis ablege über mich selbst, so ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisset nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Und wenn ich aber richte, so ist meine Rechtsentscheidung wahrhaftig, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in dem Gesetz, dem Eurigen, geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin es, der ich über mich selber Zeugnis gebe, auch zeugt über mich der Vater, der mich gesandt hat. Daraufhin sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. In diesem Abschnitt ist der Kerngedanke, ganz am Anfang geäußert, Jesus sagt, ich bin ewiges Leben spendendes Licht der Welt. Stellt euch das mal vor. Stellt sich dahin und sagt, ich bin ewiges Leben spendendes Licht der Welt. Und damit verbunden ist, wer Jesus als Licht beständig nachfolgt, hat ewiges Leben. Und dafür ist Jesus selber Zeuge und auch Gott der Vater. Also wir haben zwar jetzt ein paar Verse gelesen, aber das ist der Kerngedanke. Ich lese mal weiter. Vers 20 folgende. Diese Worte redete er beim Platz für die Geldopfer, während er im Tempel lehrte und niemand nahm ihn fest, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Merkt ihr, Johannes, der ein Jünger Jesu war, der dieses Evangelium schreibt, der erinnert sich haargenau, wo das war. Das hat er nie vergessen. Und solche Dinge, darauf werde ich hinweisen bei dem Seminar, das Johannes-Evangelium ist ein Augenzeugenbericht. Und der kann, manchmal sagen die Leute so, Matthäus, Markus und Lukas, so Lukas besonders ist der Geschichtsschreiber und Johannes ist so das Theologische, das Geistliche. Ja, setz dich mal hin und mach deine Hausaufgaben. Vergleich mal bei den vier Evangelium, wer die meisten solcher Infos gibt. Und dann werdet ihr sehen, das ist Johannes. Der sagt oft, das war zu dem Fest, das war zu dem Fest. Der gibt Infos, die kein anderer hat. Er hat die anderen drei Evangelien gekannt, die waren schon geschrieben und er hat es oft ergänzt. Und das ist halt beeindruckend. Johannes ist sowohl sehr geistlich, sehr theologisch, sehr tief, als auch sehr geschichtlich. Hier spricht ein Augenzeuge. Das hat die alte Kirche auch gewusst und auch wahrgenommen. Matthäus ist natürlich auch ein Augenzeuge. Da sind auch viele Infos drin. Also wenn man alle vier hat, hat man am meisten. Okay, er kann sogar noch sagen, wo das war. Also er redet, macht diese Rede an dem Platz, wo die Leute halt ihre Kollekte reinschmissen. Wir sammeln sie auf unsere Weise ein und da war im Tempel einfach ein Gebiet. Da konnte man hingehen, wenn man wollte, konnte man da Geld reintun. Viel Geld und wenig Geld. Und da war aber nicht nur sozusagen der Bereich, wo man seinen Obolus reinschmeißen konnte, sondern da war auch Platz. Das ganze Ding war groß. Herodes, der sogenannte Große, hatte das ja sehr großzügig gemacht mit diesen riesen Quadersteinen, sodass Tausende und Zigtausende da oben Platz hatten für entsprechende Gottesdienste. Und Jesus hat oft sich irgendeine Ecke ausgesucht und hatte dann eine Zuhörerschaft und hat vor Hunderten oder auch Tausenden gesprochen. Es ist öffentlich. Es ist das, was ich sage. Diese Rede ist öffentlich und jeder, der wollte, konnte das erfahren. Ich bin das Licht der Welt. Daraufhin sprach er weiter zu ihnen, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und an eurer Sünde sterben. Wohin ich von hier weggehe, dahin könnt ihr nicht hinkommen. Daraufhin sagten die Juden, will er sich etwa umbringen? Weil er sagt, wohin ich von hier weggehe, dahin könnt ihr nicht hinkommen. Da führte er ihn weiter aus, ihr seid aus dem, was unten ist, ich bin aus dem, was oben ist. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr an euren Sünden sterben werdet. Oft wird übersetzt, in euren Sünden sterben. Aber das, was hier steht, das Wort in, steht wörtlich in, steht da. Aber das Griechische hier reflektiert wahrscheinlich eine semitische Rede Jesu in Aramäisch oder in Hebräisch. Und in kann da gebraucht werden, um den Grund anzuweisen. Warum stirbt einer? Da stirbt einer am Herzinfarkt, da stirbt einer fast, es sei denn, Gott rettet ihn, ja, durch einen Mann wie Ehsan. Ist das nicht beeindruckend? Ist das nicht beeindruckend, dass auf einmal Gott das so gefügt hat? Der Karo sagte dann, Kismet. Also von aller gefügtes Schicksal oder von Gott, dem lebendigen Gott, gefügtes Schicksal, ja. Und man stirbt an etwas und praktisch, das ist ein wichtiges Thema hier in der Rede. Warum sterben Leute? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier ist der Gegensatz zwischen Licht als Leben und Finsternis als Tod. Und man stirbt deswegen, weil man an seiner eigenen Sünde stirbt. Wenn keine Vergebung ist, keine Erlösung ist, stirbt man. Und man stirbt dann nicht nur körperlich, sondern man stirbt praktisch weg aus dem Bereich Gottes, der Licht und Leben ist. Man wird blind auf ewig für die Güte Gottes. Und man verliert die Chance, zu diesem wunderbaren Vater zu kommen. Und deswegen ist Jesus so mutig hier. Ne? Deswegen auch der Hinweis, niemand nahm ihn fest, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Ihr erinnert euch an Johannes 7, wo Jesus auch sich hinstellt und sagt, wer Durst hat, der komme her zu mir. Und wer da glaubt an mich, der trinke. Ne? Er stellt sich hin und spricht vom Heiligen Geist, den er geben will und der aus ihm herauskommen wird, wenn er am Kreuz sein Leben gegeben haben wird und wenn dann diese geöffnete Seite nach seiner Himmelfahrt dazu führt, dass aus ihm heraus jetzt das Wasser des Lebens in die ganze Welt quillt. Und das sind zwei Gaben, die hat man gefeiert auf dem Laubhüttenfest. Das ist die Gabe des Lichtes und die Gabe des Wassers. Ich hatte das mit dem Wasser hatte ich ausgeführt. Und gleichzeitig beim Laubhüttenfest, das ist immer noch derselbe Hintergrund, hat man auch vom Licht gesprochen. Deswegen stellt er sich jetzt praktisch jetzt hin, in den Tempelbereich, bei diesem Bereich, wo man seinen Obolus reinschmeißen konnte. Und da werden auch viele Leute gewesen sein. Und hier kriegt er ja auch Kontra. Aber er will es ihnen sagen. Sie sollen die Chance haben, dass sie nicht an ihrer Sünde sterben. Ich bin das Licht der Welt. Das heißt, ich und kein anderer. Ich bin das Licht der Welt. Ohne mich ist zappenduster. Ohne mich ist dein Leben der Finsternis verfallen und der Sünde verfallen, dem Satan verfallen, dem Lügner verfallen. Und nur wenn du zu mir kommst, dann findest du bei mir die Wahrheit, die dich frei macht. Es ist also hier ein geistlicher Kampf, der stattfindet und er riskiert sein Leben wieder mal. Und am Ende von Kapitel 8 wollen sie ihn steinigen. Aber er wird nicht gesteinigt. Weil entweder er sich selber verbirgt oder Gott ihn verbirgt. Das Griechische lässt das ein bisschen offen. Faktum ist, die hatten die Steine in der Hand und die hätten ihn gesteinigt, aber sie sahen ihn nicht mehr. Auf einmal war der weg. Nicht? Es gibt da so ein Ding, wie hieß das? Herr der Ringe, ne? Kennt ihr den einen Ring? Auf einmal ist er weg, ja? Jesus brauchte dafür keinen Ring. Gott kann die Sehfähigkeit aller anwesenden Menschen abschalten. So wie er die Atemfähigkeit aller Menschen auf einmal abschalten kann. Dann stirbt man nicht an Herzinfarkt, sondern erstickt man. Gott ist allmächtig und niemand konnte ihn töten vor der Zeit. Er musste sterben zu der Zeit, die Gott vorher gesagt hatte. Man hat hier, deswegen ist er so mutig, niemand kann ihm was tun, aber er hat natürlich den Hass gespürt, das Kontra gespürt. Und er sagt dann hier deutlich, ihr seid aus dem, was unten ist, ich bin aus dem, was oben ist, ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr an euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich bin, dann werdet ihr an euren Sünden sterben. Ich habe absichtlich übersetzt, dass ich bin. Normalerweise sagen alle deutschen Übersetzungen, dass ich es bin. Wir reden nicht so, wir müssen irgendwie was dazu sagen. Ich bin. Aber wir werden sehen, dass die Redeweise hier in diesem Text in Kapitel 8 völlig absichtlich ist. Ich habe das es deswegen weggelassen. Hier ist eine verborgene Anspielung auf die Tatsache, ich bin. Ehe Abraham ward, bin ich. Wer kann sagen, wenn er gerade 50 Jahre alt scheint, die sagen ihm das ja, ehe Abraham ward, bin ich. Das kann nur jemand sein, der die ganze Zeit da war. Auch vor seiner Menschwerdung. Der die ganze Zeit da war. Das hat Johannes nicht erfunden, was er am Anfang stand. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das hat er von Jesus gehört und hat er von Jesus gelernt. Jesus selber hat gelernt, ich bin, Eroemi. Wisst ihr, wie der Name Gottes im Alten Testament vorgestellt wird bei Mose? Wer bist du? Was soll ich den Israeliten sagen, wenn sie mich fragen, wer schickt mich? Und dann sagt er, ich bin, der ich bin. Das ist auf Hebräisch, Ehyeh, Asher Ehyeh. Und das kann man übersetzen mit, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und die Juden haben das ins Griechische übersetzt und haben gesagt, Eroemi Ho'on. Das ist ein Ich-Bin-Wort, Leute. Eroemi Ho'on. Ich bin der Seiende. Und im Neuen Testament, nicht der Septuaginta, die ich gerade zitiert habe. Manchmal muss ich Griechisch machen. Manchmal muss ich Hebräisch machen, sonst geht im Deutschen verloren, was an Reichtum im Text ist. Deswegen braucht es immer Leute, die sowas lernen, damit die Kirche den Zugang der Schrift vollgültig hat. Damit sie weiß, was für ein Wunder in diesem Text ist. Jesus stellt sich hin und als er sagt, ich bin das Licht dieser Welt, sagt er, ich bin das Licht dieser Welt, niemand anders. Und außerdem bei all diesen Ich-Bin-Worten, werdet ihr merken, wenn wir die alle zusammen sind, sagt er unterm Strich, sagt er, ich bin Gott. Das ist die Bottomline vom Johannesevangelium. Und das fängt in Kapitel 6 an und das geht in Kapitel 8 weiter und das ist dann in 9 bewiesen mit dem Wunder. Und das ist in 10, ich bin der gute Hirt und das ist in 11, natürlich ist es in 11 auch in dem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Welcher Mensch könnte das sagen? C.S. Lewis sagt ganz klar, du hast keine Alternative. Entweder der Mann war total durchgeknallt, ein Lügner, ein Verrückter, der sich total überschätzt hat, oder er war wirklich Gott, dazwischen gibt's nichts. Man kann Jesus nicht zum Kommunisten machen, zum guten Menschen, zum Philosophen, zum tollen Lehrer. Entweder der war total durchgeknallt, oder er war genau das, was er sagt, dass er war. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wenn du mir nachfolgst und ich will dich führen, wir beiden gehen gemeinsam durchs Leben, dann wirst du nie das Leben aus den Augen verlieren. Da wirst du das Leben haben und behalten und das Ziel erreichen, weil ich bring dich hundertprozentig ans Ziel. Erinnert euch an Kapitel 6? Alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich, wie viel verliere? Nichts verliere, sondern auferwecke am letzten Tage. Wenn du dich auf Jesus einlässt, und das gilt für euch, die ihr euch habt taufen lassen da hinten, wenn ihr euch auf Jesus einlasst und wie Kapitel 8 sagt, wenn ihr bei Jesus bleibt, nichts kann euch aus der Hand Jesu reißen. Ihr werdet das Ziel erreichen und werden zusammen ewig feiern, dass ihr letzte Woche getauft wurdet. Ja, merkt ihr, warum ich mich auf diese Predigt gefreut habe? Ja, also Leute, daraufhin fragen sie ihn, wer bist du? Also vorhin fragten sie sozusagen, wo ist Gott? Die haben lauter Fragen. Wer bist du? Jesus antwortete ihnen in Bezug auf den Ursprung, was ich euch auch sage. Das Wort in Bezug auf den Ursprung ist dasselbe wie in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Sozusagen, er hat ihnen schon deutlich gesagt, wo er herkommt und dass er von oben ist und sie von unten und so weiter und so fort. Aber sie verstehen es halt nicht. Sie können es nicht verstehen. In Bezug auf den Ursprung heißt, ich bin nicht erst geboren worden vor ein paar Jahren. Ehe Abraham ward, bin ich. Das heißt, hier spielt er auf sein göttliches Wesen ein. Das Besondere bei Jesus ist ja, dass Gott sich mit der Menschheit vereint. Und das ist die Erlösung. Gott wird Mensch, damit er als Mensch mich erlösen kann, indem er sein Blut am Kreuz auf Golgatha opfert, indem er am dritten Tag vom Tod aufersteht, den Tod überwindet für mich, auffährt in den Himmel, den Geist Gottes empfängt und mir den Geist Gottes in mein Herz schüttet, sodass ich im Innersten verwandelt. Denkt an den letzten Sonntag, er ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Und wer mit dem Heiligen Geist getauft wird, der wird umgekrempelt und er kriegt ewiges Leben eingepflanzt. Er kriegt die göttliche Art hineingesenkt in sein Inneres und es zieht ihn zurück in den Himmel. Jesus hinterher. Okay, wer bist du? Ja. In Bezug auf den Ursprung, was ich euch auch sage. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er zu ihnen vom Vater redete. Und ihr merkt, hier spricht der Augenzeuge, der uns nicht nur sagt, was Jesus gesagt hat, sondern auch gesehen hat. Die haben nichts verstanden. Die haben nur verstanden Bahnhof. Ja. Er hat es aber trotzdem gesagt. Ja, warum denn? Warum redet er zu einer Menschenmenge, wo er weiß, die verstehen nur Bahnhof? Es waren Einzelne da, die verstehen nicht nur Bahnhof. Die haben die Worte nie vergessen. In den Abschiedsreden sagt er, ich schicke euch den Heiligen Geist und der wird euch erinnern an alles das, was ich euch gesagt habe. Das heißt, er hat es durch den Geist Gottes auf das Herz von Johannes geschrieben. Der hat diese Rede nie vergessen. Und wenn er sie vergessen hätte, war sie irgendwo gespeichert und der Geist Gottes kam zu Pfingsten und als er alt wurde, hat Gott ihm gezeigt, du musst jetzt auch ein Evangelium schreiben, wie Matthäus, Markus und Lukas. Und dann hat der Geist ihn erinnert und er hat das wieder vor Augen gehabt. Das war an der Ecke, an der Stelle, das war bei dem Fest und dann fiel ihm alles ein und er konnte es aufschreiben. Diese Dimension der Abfassung der Evangelien findet ihr normalerweise in der Wissenschaft zum NT nicht, ist aber klein in der Bibel drin. Deswegen verbringt Jesus 3,5 Jahre etwa mit diesen Männern. Sie sehen Dinge, die manche nicht gesehen haben. Sie hören Predigten, die wir nicht gehört haben. Aber sie schreiben sie auf in der Inspiration des Heiligen Geistes. Und heute können wir uns über diese Worte freuen. Ich bin ewiges Leben spendendes Licht. Wer Jesus als Licht beständig nachfolgt, hat ewiges Leben. Dafür ist Jesus Zeuge auch vor Gott dem Vater. Und der Gott der Vater ist Zeuge. Und glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Was wir gerade gelesen haben, hier ist der Kerngedanke fürs weitergehende Argument. Der eine Kerngedanke ist, ihr müsst erkennen, wer ich bin. Wenn ihr nicht erkennt, wer ich bin und dass ich bin, dass ihr erkennt, Eroini. Wir werden dann gleich sehen, wo das hinführt. Und dann sterbt ihr an Sünden. Wenn ihr es aber erkennt, dann seid ihr auf dem Weg der Erlösung und der Errettung. Glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Daraufhin sagte Jesus, wenn ihr erhöhen werdet den Menschensohn, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Merkt ihr, wieder kommt das. Er sagt sozusagen, die Bedingung, ihr müsst erkennen, dass ich bin. Wenn nicht, sterbt ihr an euren Sünden und habt kein Heil und seid verloren. Und dann sagt er, ab wann wird das möglich sein? Ab wann werden den Juden die Augen aufgehen können? Nicht vor dem Kreuz. Wusste er. Und das Erhöhen ist das Erhöhen zum Kreuz. Erinnert euch Johannes 3. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und dann kommt der berühmte Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist verbunden mit dem Erhöhen. Und das Erhöhen wird in Kapitel 12 erklärt, das Erhöhen vom Menschensohn ist das Erhöhen am Kreuz. Sodass das eigenartige, komische, schreckliche, das Superleiden von Christus macht die Tür auf, damit wir gerettet werden können und macht die Tür auf, damit die blinden Augen sehen werden können. Wie viele sind zum Glauben gekommen durch die Predigt vom Kreuz? Und wenn man sich fragt, wodurch wird am meisten der Geist sozusagen, wodurch wirkt am meisten der Geist, ja, ist genau das. Ich habe euch Christus vor die Augen gemalt, als den Gekreuzigten, sagt er den Galatern. Und oft ist es so, wenn das geschieht, wenn Menschen das predigen, dann wirkt der Geist und die Augen gehen auf und Leute werden tatsächlich gerettet. So war es zu Pfingsten, so war es im Haus von Cornelius. Das ist dasselbe, könnt ihr nachchecken. Immer wieder, wenn das gepredigt wird. Deswegen ist es interessant, wir müssen den gekreuzigten Christus predigen. Der Geist übernimmt den Rest. Wenn ihr erhöhen werdet den Menschensohn, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, dieses rede. Und der mich gesandt hat, bei mir ist und mich nicht allein gelassen hat, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Also das werden sie alles erkennen, wenn sie ihn kreuzigen, erhöhen. Ich sage das nochmal, was werden sie erkennen? Dass ich bin, dass ich nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, dieses rede. Und der mich gesandt hat, bei mir ist. Und mich nicht allein gelassen hat, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das heißt, das ist das, was Paulus so formuliert. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Manchmal denken Leute, als Christus gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater hätte den Sohn so verlassen, dass er von ihm sozusagen weggegangen ist und sich verborgen hat und er wirklich alleine war. Aber das Verlassen war nur das äußere Verlassen. Wie viele Götter gibt's? Ein. Kann Gott verlassen? Geht nicht. Das heißt, als Christus leidet und stirbt, war der Vater in ihm. Und weil Christen das missverstanden hatten nach dem Lesen von Matthäus und Markus, korrigiert Johannes als letztes Evangelium diese Idee. Er sagt das nochmal in Kapitel 16 zu den Jüngern mit Beginn der Passion. Ihr werdet mich verlassen, aber der Vater nicht. Das heißt, die Erlösung bedeutet, dass Gott im Menschen Christus war und geblieben ist. Das ist der Punkt. Deswegen ist das Blut Christi sozusagen, das wird in Apostelgeschichte 20, das Blut Gottes genannt. Deswegen kann diese 6 Liter Blut von einem Menschen, die da vergossen worden sind am Kreuz, uns alle retten, alle Menschen aller Zeiten, aller Kulturen, wenn sie es denn annehmen. Ja. Ja, und wenn man das alles erkennt, weil Christus erhöht wurde, während er dieses redete, kamen viele zum Glauben an ihn. Jetzt merkt man, da ist eine Menge, da gibt's Leute, die sind Antagonisten, die sind dagegen, aber es gibt auch Leute, die lassen sich von dieser Rede überzeugen. Also sie war nicht ohne Wirkung. Auch Kapitel 7 war nicht ohne Wirkung. Erinnert euch an die Soldaten, die sind geschickt, ihn festzunehmen, stehen da, tun gar nichts, drehen um. Jesus hatte in diesen Tagen, wo sie ihn töten wollten, so stark gewirkt bei diesen Festzeiten, Passafest, Laubhüttenfest, er kam ja immer wieder. Und die Leute fragten sich auch, kommt er wieder? Warum? Er liebte sein Volk. Sie würden ihn umbringen, aber er wollte sie retten. Und beides ist passiert. Er wurde umgebracht und er hat sie und uns gerettet. Und die Ernte, die wird man dann sehen. Und jetzt sagt er sozusagen, wie der Weg der Rettung ging. Daraufhin, die kamen zum Glauben, daraufhin redete Jesus zu den Juden, die an ihn zum Glauben gekommen waren. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Schüler. Ich habe jetzt mal nicht Jünger übersetzt, weil Jünger ist so biblisch und keiner erkennt dann, das ist Schüler. Es ist ein Verhältnis von Lehrer und Schüler. Es ist ein Verhältnis von Meister und oder von dem, der Gesell werden soll und Lehrling. Und wenn dann die Prüfung vorbei ist, dann ist er irgendwann selber in der Lage zu tun, was der Lehrer getan hat. Und er sagt, wenn ihr bleibet in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Schüler und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt merkt ihr, Jesus lehrt hier, es reicht nicht aus, dass man temporär einmal zu Jesus kommt und dann wieder weggeht. Ne? Er sagt, die echten Schüler, die kommen und bleiben. Und ich habe auch übersetzt in meinem Wort, manchmal wird übersetzt für dir, bleibet in meiner Rede, so ist es in meiner Lutherbibel, die ich als Lesebibel habe. Das Wort, das hier steht, ist dasselbe wiederum wie in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und um die Verbindung herzustellen, habe ich hier übersetzt, wenn ihr bleibt in meinem Wort. Versteht ihr warum? Das eine ist das fleischgewordene Wort Gottes und das andere ist das schriftgewordene Wort Gottes. Und manche modernen und postmodernen Christen, die wollen das gerne trennen. Ne? Jesus ist klasse. Jesus bete ich an. Ich glaube an Jesus, aber ich gehorche ihm nicht. Und wenn einer das macht, dann zerreißt er diese Verbindung zwischen ihm als Wort, das Fleisch geworden ist, und seinem Wort, das gepredigt wird und das geglaubt werden muss. Paulus sagt in Römer 1, was macht er eigentlich? Er ist berufen als Apostel der Heiden. Was macht er? Um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Glaube und Gehorsam ist nur dann echter Glaube, wenn Abraham nicht nur hört, geh aus deinem Land, sondern wenn er sich auf den Weg macht und geht. Wenn er nicht nur hört, opfere deinen Sohn, den du lieb hast, sondern ihn nimmt und geht und opfert. Wenn Noah nicht nur hört, bau ein Schiff, sondern es auch wirklich tatsächlich baut. Und deswegen hier hat man das Bild, was man hier hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was Jesus hier eigentlich macht, ist, dass er sagt, ich bin Gott. Beim Laubhüttenfest hat man 4 Leuchter aufgestellt. Das wissen wir aus der Mishnah. Das ist das Traktat Sukkot. Das behandelt das Laubhüttenfest. Sukkot heißt Hütten. Und Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Und das war eine Riesenshow. Es steht da geschrieben, also wer das Fest noch nicht gesehen hat, dieses Fest vom Bet Hasho Eva, so was sie da sagen, ist ein rätselhafter Term, der hat noch keine richtige Freude gesehen. Und dann führen sie das aus, wie die 4 Leuchter hinmachen und das Licht der 4 Leuchter beleuchtete die nachts Jerusalem. Das konnte man überall sehen, weil der Tempelberg erhöht war und das waren richtig tolle Riesenleuchter. Und dann gab es eine Versammlung, wo die dann das aufgebaut haben, so eine Art Bühne, wo die Frauen unten saßen und die Männer oben. Und dann gab es Tänze, wo Männer mit Fackeln gespielt haben. Das ging immer ums Licht. Du hast also nachts, mitten in der Nacht, hast du das Riesenlicht gehabt von den 4 Leuchtern, ganz Jerusalem. Und da waren ja oben Gold auf dem Tempel. Das hat das nochmal reflektiert. Das sah fantastisch aus. Und dann ging da die Post ab. Dann waren die Chöre der Leviten, die haben Lieder gesungen und das war so, dass die Juden sagten, in Erinnerung, mich mehr aus dem 200 geschrieben, aber die haben sozusagen Leute gefragt, die damals das noch erlebt haben. 70 wurde ja der Tempel zerstört. Und das Ganze kreiste um die Idee vom Licht. Und was ist das Licht in der Wüstenwanderung? Beim Laubhüttenfest hat man gefeiert, dass Gott uns vom Schilfmeer bis ins verheißene Land gebracht hat. Und hat unseren Durst gestillt, unseren Hunger gestillt und uns Orientierung gegeben. Wie sind sie geleitet worden? Direkt über der Stiftshütte war tagsüber eine Wolkensäule und nachts eine Feuersäule. Das ist es, Leute. Was Jesus hier sagt ist, ich bin Adonai. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bringe euch von der Erlösung aus der Sklaverei, nicht Ägyptens, sondern der Sklaverei der Sünde und nicht unter Pharao, sondern unter der Sklaverei des Teufels. Ich vergieße mein Blut als Passahlamm. Ne? Das ist genau. Und zur Zeit des Passahlamms wird es geschehen, seine Kreuzigung. Ich erlöse euch. Ich bin das Lamm Gottes. Johannes hat es hier gesagt. Letzten Sonntag. Ne? Siehe, das ist Gottes Lamm. Welches? Der Welt Sünde trägt. Und deswegen kann er von Sünde befreien. Er ist derjenige. Was er hier sagt, ich bin das Licht der Welt, bedeutet, ich bin Gott. Und so wie Gott Israel durch die Wüste ins verheißene Land geführt hat, führe ich jeden, der an mich glaubt und mir nachfolgt. Aber wenn er mir nicht nachfolgt, dann geht er natürlich einen anderen Weg. Das heißt, das Bild vom Vorangehen bedeutet, du musst nachfolgen. Und wenn du nicht beständig ihm nachfolgst, dann ist er zwar als Licht da und geht weiter, aber er geht halt da lang und du gehst halt hier lang. Und dann hast du nicht mehr das Licht des Lebens, sondern du wandelst in der Finsternis. Das heißt, das ist ein wunderbares Bild, ist auch enorm, enorm wichtig. Deswegen sagt er, wenn ihr bleibet in meinem Wort, das ist das Bild von dieser Wanderung, der Pilgerschaft zu Gott durch mein Leben. Und immer wenn ich ihm folge, geht es in die richtige Richtung. Aber wer macht das? Welcher Gläubige bleibt ohne Sünde? Antwort? Niemand. Das heißt, er weiß genau. Das heißt, er bewegt sich vorwärts, wir gehen weg, er kommt als guter Hirte, guckt nach den verlorenen Schafen und sagt, komm bitte, hier geht's lang. Aber man muss sich irgendwann entscheiden, muss sagen, ja, ich vertraue ihm. Vergib mir, Herr. Ich habe wieder Mist gebaut. Aber der Weg, dass er uns erlöst, merkt ihr, wie zentral das Wort ist? Das Blut am Kreuz ohne Wort reicht nicht. Das Blut am Kreuz mit dem Glauben und mit dem Folgen, das rettet. Und das ist das Programm, das er hier anbietet. Wenn ihr bleibet in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Schüler und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm zugewandt, Samen von Abraham sind wir und niemals jemand ist Sklave geworden. Wie kannst du da Folgendes sagen? Ihr werdet frei werden. Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich versichere euch, dass jeder, der Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist. Der Sklave aber bleibt nicht für ewig im Hause, der Sohn bleibt für ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr tatsächlich frei. Das heißt, wir können heute zusammenfassen, was wir gesehen haben in diesem Text, den wir gelesen haben. Man hat hier am Ende, glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr in euren Sünden. Wenn ihr mich erhöht, erkennt ihr, dass ich bin. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann mache ich euch frei. Wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt nicht für ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Und ihr merkt, hier endet unser Text und wie bei einer guten Fernsehserie sagt man dann am Ende, Fortsetzung folgt. Amen.